NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Sonntag blicken wir zurück auf die Rede von US-Präsident Donald Trump zur 250-Jahr-Feier der USA und wir schauen nach Erfurt, wo der AfD-Bundesparteitag zu Ende gegangen ist. Ich bin Michael Latz, schönen guten Abend. In 2 Monaten wählen Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern neue Landtage und in beiden Ländern liegt die AfD in Umfragen zurzeit klar vorn. Ein Vorsprung, den die Partei sichern und ausbauen möchte bis zu den Wahlterminen. Das ist beim Bundesparteitag in Erfurt am Wochenende deutlich geworden. Inhaltlicher Streit wurde bewusst vermieden, kontroverse Themen vertagt. Und Tino Chrupalla und Alice Weidel gaben sich nach ihrer Wiederwahl als Doppelspitze betont einig. Zum Abschluss des Treffens versuchten beide, die Mitglieder für die heiße Wahlkampfphase zu begeistern. Und darüber habe ich mit Lisi Kaufmann gesprochen, die beim Parteitag in Erfurt dabei war. Zunächst habe ich sie gefragt, wie selbstbewusst die Botschaft war, die Weidel und Chrupalla den Mitgliedern mit auf den Weg gegeben haben.
Oh, die war sehr selbstbewusst. Sie haben deutlich gemacht, wie machthungrig man jetzt in dieser Partei ist, wie sehr man darauf hofft, regieren zu können. Tino Chrupalla, der Co-Parteichef, hat gesagt, wir wollen regieren, wir wollen dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen, Zitat Ende. Und Alice Weidel, die ja immer ein bisschen aggressiver und schärfer formuliert, die hat sogar gesagt, wir werden regieren, wir wollen Verantwortung übernehmen für unser Land, das wir, Zitat, so sehr lieben.
Also Regierungsanspruch, der ist klar da. Aber wie steht es um Regierungsfähigkeit oder auch Bündnisfähigkeit der AfD in den Ländern? Gute Umfrageergebnisse allein reichen ja nicht, um am Ende in eine Staatskanzlei einziehen zu können.
Das ist wohl wahr, aber man weiß auch in der AfD, Bündnisse zu schmieden, das ist im Moment noch nicht sehr aussichtsreich, weil es da ja noch immer die Blockadehaltung gibt der anderen Parteien, die die Brandmauer aufrechterhalten wollen, auch in den Bundesländern. Und deswegen hofft man darauf, eine Mehrheit zu bekommen, mit der man allein regierungsfähig ist. Und in Sachsen-Anhalt, da sieht es tatsächlich so aus, dass sie das da hinbekommen könnten. Und auf diese Landtagswahl blickt man vor allen Dingen. Es ist aber auch ganz klar, es wird das erste Mal sein, dass die Partei regiert. Und da fehlt im Moment noch so ein bisschen das Personal. Das weiß man in der Partei. Da arbeitet man seit Wochen, ja gar Monaten schon daran, wie man sich da aufstellen würde im Falle eines Wahlsieges. Woher man Personal abzieht, auch aus anderen Bundesländern, ist da immer wieder zu hören. Und man hat ja auch die Schwarz-Rot-Gold-Akademie gegründet, wo eben künftiges Personal ausgebildet werden soll.
Nun war die ganze Veranstaltung in Erfurt ja davon geprägt, Einigkeit zu demonstrieren, kontroverse Debatten zu vermeiden. Wie haben Sie denn die Stimmung bei den Delegierten vor Ort erlebt? Hat dort auch der Ausblick auf mögliche Erfolge bei den Landtagswahlen alles überlagert?
Ja, wenn man so mit den Delegierten spricht, dann hat man schon den Eindruck, die sind alle wahnsinnig stolz darauf, dass man mal pünktlich losgelegt hat bei diesem Bundesparteitag. Nämlich um 10 Uhr gestern ging es ja los, wie geplant. Und das ist nicht selbstverständlich für die AfD, weil es ja hier immer wieder Blockaden gibt vor diesen Parteitagen, dass also die Demonstranten die Straßen blockieren und man nicht durchkommt. Und diesmal hat man sich eben gut darauf vorbereitet. Man ist sehr, sehr früh losgefahren und hat auch ein Hotel direkt hier am Gelände gemietet, sodass man nur rüberlaufen musste. Und insofern waren dann alle rechtzeitig da. Und das sehen viele als Signal der Effektivität und Pünktlichkeit, die man da jetzt ausgestrahlt hat. Und wenn man das auch vergleicht, was diese internen Machtkämpfe angeht, die man ja in den vergangenen Jahren immer wieder hat, dass man sich zerfleischt hat auf offener Bühne, dann ist man da mittlerweile meilenweit von entfernt und hat das wirklich versucht, ruhig und gemäßigt über die Bühne zu bringen. Es gab ein paar Kampfabstimmungen. Es gab auch eine Kampfabstimmung, da waren 3 Wahlgänge nötig, aber ansonsten hat man viel versucht, schon im Vorfeld zu klären, um das Ganze ruhig und schnell und effektiv über die Bühne zu bringen.
Lassen Sie uns noch einmal auf die neue Parteiführung schauen. In der ersten Reihe, da bleibt alles beim Alten, aber es gab Veränderungen im übrigen Vorstand. Wer hat da jetzt an Einfluss gewonnen?
Ja, man kann schon sagen, dass Alice Weidel da auch an Einfluss gewonnen hat. Nicht nur, weil sie mit 81% der Stimmen wiedergewählt wurde und damit mit einem klaren Vorsprung vor Tino Chrupalla, sondern weil auch alle 9 Stellvertreter aus ihrem Lager kommen. Also da haben ihre Hintermänner die Strippen gezogen und haben es eben geschafft, dass die Posten mit Personal besetzt wurden, das ihr nahesteht und was ihr dann natürlich zugutekommt. Und einer einer, der auch noch an Einfluss gewonnen hat, das ist der Thüringer Landeschef Björn Höcke. Der konnte nämlich seinen Co-Landeschef Stefan Möller platzieren. Der ist auch jetzt einer der Stellvertreter. Und man hat so ein bisschen natürlich im Vorfeld schon gemunkelt, aha, da wird Björn Höcke sozusagen indirekt dann Macht gewinnen. Stefan Möller behauptet aber, nein, wir sind beide verheiratet, aber nicht miteinander. Ich bin da schon unabhängig. Klar haben wir den gleichen Kurs, aber ich lasse mich da auch nicht beeinflussen.
Zu den Themen, die unter anderem vertagt wurden, gehörte auch der Umgang mit Unvereinbarkeitsregeln, also mit der Frage, welchen weiteren Organisationen AfD-Mitglieder nicht angehören dürfen. Da gab es den Wunsch, die Regeln zu lockern. Wie geht es in dieser Frage jetzt nun weiter, nachdem nicht darüber diskutiert worden ist?
Ja, man will diese Frage doch nochmal angehen. Der Vorstand hat es deutlich gemacht, dass man das ja ähnlich sieht, dass da was passieren soll, dass man sich darum kümmern möchte, um diese Unvereinbarkeitsliste. Man wollte das aber nur nicht bei diesem Parteitag diskutieren, weil man eben das relativ ruhig und ohne große, scharfe Diskussionen über die Bühne bringen wollte mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen. Und bei diesem Tagesordnungspunkt weiß man oder dachte man eben, da könnte es dann doch die ein oder andere Rede geben, die vielleicht nicht so ganz ins Konzept der Mäßigung passt. Bei dieser Unvereinbarkeitsliste geht es ja darum, dass da im Moment noch zum Beispiel auch ganz rechte Organisationen oder zum Beispiel auch die NPD draufsteht und wer da Mitglied war, kann nicht mehr so einfach Mitglied in der AfD werden. Und das möchte man aufweichen, also dass jemand auch viel leichter, der mal NPD-Mitglied war, auch zur AfD jetzt kommen kann. Und sowas wollte man eben bei diesem Parteitag nicht diskutieren. Aber das heißt nicht, dass es nicht doch noch irgendwann kommen kann, wenn sich da eine Kommission drum kümmert.
Heute zum Abschluss war es in Erfurt weitgehend ruhig in der Stadt. Gestern wurde der Parteitag dagegen von lautstarken Gegendemonstrationen begleitet. Wie schauen Veranstalter und Polizei auf diesen Parteitag zurück?
Ja, die Polizei, so ist zu hören, ist da relativ zufrieden damit, wie das gelaufen ist, dieser Einsatz. Man war ja da wirklich mit einer wahnsinnigen Polizeipräsenz konfrontiert im ganzen Gebiet rund um diesen Parteitag. Es waren Polizisten aus ja fast allen Bundesländern zu sehen, die da Amtshilfe geleistet haben. Die Veranstalter der Demonstrationen, da muss man sagen, die Reaktionen im Moment sind eher so durchwachsen. Man hat eben schon wahrgenommen, dass man es nicht wirklich geschafft hat, den AfD-Parteitag zu blockieren oder auch es geschafft hätte, ihn zumindest nach hinten zu rücken, zeitlich zu verzögern, wie das in den Vorjahren so war. Und das wird da eben doch schon wahrgenommen, auch wenn man zufrieden war mit der Masse an Menschen, die da tatsächlich dann vor Ort war und demonstriert hat. Und es gibt hier und da tatsächlich auch Kritik an dieser Masse an Polizeipräsenz, die da vor Ort war, dass manche sagen, ob das nicht vielleicht doch übertrieben war.
Einschätzungen von Lisi Kaufmann, die den AfD-Parteitag in Erfurt beobachtet hat. Demonstrative Einigkeit also, ein Parteitag, bei dem keine inhaltliche Auseinandersetzung oder Reibung erwünscht war. So hat Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas das Treffen wahrgenommen. Ein Parteitag, der eher eine Wahlkampfveranstaltung war, findet er in seinem Kommentar.
NDR Info. Die Meinung.
Dieser Parteitag war eine Inszenierung mit der Überschrift »Nur keinen Streit«. Es gab Momente, da fühlte es sich mehr wie eine Wahlkampfveranstaltung und nicht wie ein Parteitag an. Alles ist dem Erfolg bei den kommenden Wahlen untergeordnet. Das ist ein Stück weit professionell, nur die Konflikte gehen ja nicht weg, wenn man sie ignoriert und vertagt. Und Konflikte gibt es eine Menge, auch zwischen den Vorsitzenden, die sich immer wieder offen widersprechen, die Harmonie vorspielen, die es nicht gibt. Das war schon vor Jahren so, jetzt ist es kaum noch zu verbergen. Alice Weidel hat sich in Erfurt in vielen Punkten durchgesetzt und von ihrem Co-Parteichef abgesetzt. Dieser Parteitag könnte möglicherweise der Anfang vom Ende der Doppelspitze sein. Noch hat Chrupalla wohl Glück. Die Partei hat gerade keine Zeit für einen Machtkampf wegen der Wahlen. Chrupalla wurde wohl auch abgestraft, weil er die eigene Partei kritisierte, ein Gespür dafür hatte, dass etwas nicht stimmt, wenn Verwandte beschäftigt werden oder die Kumpels vom Fußball. Die Kritik an der eigenen Partei kam gar nicht gut an, denn die Strategie ist eher weglächeln, ignorieren, ein Social-Media-Video posten statt aufarbeiten. Und das kommt bislang bei den Wählern an. Die AfD kann sich also im Moment fast alles erlauben. Wir sind nicht rechtsextrem, das hat Alice Weidel in Erfurt von der Bühne gerufen und damit die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes geleugnet. Und nicht nur die, auch die eigene Machtlosigkeit. Denn immer wieder suchen prominente Parteimitglieder die Nähe zu Rechtsextremisten wie Martin Sellner, dem Kopf der identitären Bewegung. Genau die steht auf der Unvereinbarkeitsliste und die will die Partei überarbeiten, sich also mehr nach rechts außen öffnen. Gegen all das gibt es breiten Protest, auch hier in Erfurt. Da sind Menschen auf der Straße, die sich Sorgen um die Demokratie machen, Angst davor haben, was passiert, wenn die AfD regiert. Der überwiegende Teil der Demonstranten ist friedlich und das muss auch die AfD aushalten, aber das fällt ihr schwer. Mit den Demonstranten stimme was nicht. Der Thüringer AfD-Chef Höcke nennt sie Seelenverwundete, will sie heilen. So steht die Partei also zum Widerspruch. Was der AfD aber in die Hände spielt, sind die Begleitumstände in Erfurt. Tausende Polizisten braucht es, damit der Parteitag überhaupt stattfinden kann, dass die AfD ihr demokratisches Recht ausüben kann, sich zu versammeln. Die in Teilen rechtsextreme Partei wird sich aber nicht mit Blockaden und erst recht nicht mit Gewalt aufhalten lassen.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas. 850.000 Pyro-Effekte in einer guten halben Stunde. Mit diesem Feuerwerksspektakel sind in Washington vergangene Nacht die Feiern zum Unabhängigkeitstag und zur 250-Jahr-Feier der USA zu Ende gegangen. Viele Künstlerinnen und Künstler wollten bei der Veranstaltung im Zentrum Washingtons nicht dabei sein. Zu politisch hieß es da. Und so hatte Präsident Trump seine Rede ja kurzerhand zum Höhepunkt erklärt. Und Trump fand denn auch zwischen Ehrungen von Veteranen oder Astronauten große Worte zum Jubiläum. Die USA seien eine auserwählte Siegernation, sagte der US-Präsident zum Beispiel. Seit 250 Jahren seien sie die Hoffnung, das Versprechen, das Licht und die Herrlichkeit aller Nationen in der Welt.
For 250 years, the United States of America has been the hope, the promise, the light and the glory among all of the nations of the world. All over the world, they try and be like us. Nobody can be like us. And with God's help, we will always be this or even better.
Tja, in aller Welt würden alle versuchen, so zu sein wie die USA, behauptete Trump. Und mit Gottes Hilfe werde das Land für immer so sein oder sogar noch besser. Wegen einer Unwetterwarnung hatte Trump seinen Auftritt zunächst um gut eine Stunde verschieben müssen. In weiten Teilen des Landes wurden die Veranstaltungen zum Unabhängigkeitstag ja von einer Hitzewelle begleitet. Einer, der in Washington Trumps Rede live verfolgt hat, ist Politikstratege und USA-Experte Julius Vandeler. Er hat unter anderem 2012 im Wahlkampfteam von Barack Obama mitgearbeitet. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Vandeler, wie haben Sie den Auftritt des US-Präsidenten miterlebt? Hat er mit dieser Rede begeistern können?
Der 4. Juli ist ein Nationalfeiertag, wo es immer schon um die Festlichkeiten ging und im Endeffekt darum ging, das zu feiern, was war. Aber vor allem auch nach draußen und nach vorne zu schauen auf das, was noch alles kommen kann. Insofern, es war eine aufgeladene Stimmung in Washington, natürlich auch aufgrund der Hitze, auch aufgrund des Chaos, dass erst die Veranstaltung angesagt war, dann abgesagt wurde und dann plötzlich doch wieder alle gegen 23 Uhr sich noch einmal versammelt haben. Aber ich glaube, dann muss man natürlich auch über den Hauptakt, zumindest hier in Washington, sprechen. Das war natürlich Donald Trump, der eine Rede über Donald Trump gehalten hat. Und ich glaube, nicht das erreicht hat, was er hätte erreichen können, nämlich Amerika zusammenzubringen und zu sagen, es geht um mehr als nur um eine Partei oder einen Mann oder einen Präsidenten, sondern es geht um uns alle. Und das ist ihm, glaube ich, nicht gelungen.
Welche Menschen haben Sie da gestern getroffen in Washington? Wer ist da gekommen, um den Präsidenten sprechen zu hören?
Das war faszinierend, weil ich wirklich argumentieren würde, es waren alle dort. Es war ein Querschnitt Amerikas. Ich habe natürlich auf der einen Seite die Hardcore-Mager-Leute gesehen, die auch Umhängeschilder und VIP-Pässe hatten, die mit Glitzer-Cowboy-Boots und großen amerikanischen Paillettenhüten gekommen sind. Und dann waren aber auch die Einwandererfamilien da, die Spanisch gesprochen haben, die offensichtlich nicht in Amerika geboren wurden, aber die doch auch dort eben ihr Amerika gefeiert haben oder eben auch ihre Zugehörigkeit, die jetzt vielleicht auch erst ansteht. Insofern, es war arm und reich, es war alt und jung mit dabei, es waren Leute in Rollstühlen, es war wirklich ein kompletter Querschnitt Amerikas und das war ein bemerkenswertes Bild.
Jetzt hat Trump in seiner Rede ja sozusagen einen großen Abriss aus 250 Jahre US-Geschichte gezeichnet. Was für ein Bild ist dabei entstanden? Also welche Momente der Geschichte sind vorgekommen und welche hat er womöglich ausgerissen?
Es war natürlich eine Rede, wo es um Manifest Destiny ging, wo es darum geht, dass Amerika, und das haben schon viele amerikanische Präsidenten gesagt, the greatest country on earth ist, das großartigste Land der Welt ist. Das ist das Selbstverständnis Amerikas, und das hat natürlich auch Donald Trump einmal mehr unterstrichen, hat darüber gesprochen, wie stark das Militär ist, aber natürlich auch immer wieder daran erinnert, wie der Erfindergeist Amerikas ist, dass es nirgendwo anders ein Silicon Valley gibt, wo eben genau diese Kreativität und auch dieses neu erstehende Momentum immer wieder kreiert werden kann. Was er aber natürlich auch rausgelassen hat, ist all die dunklen Kapitel Amerikas. Und auch das ist nichts Neues. Andere Präsidenten hätten es vielleicht gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn John F. Kennedy oder Obama dort gestanden hätten, dass dann eben auch die dunklen Kapitel Amerikas angesprochen werden würden, um dann eben auch eine Perspektive zu zeichnen, wie viel Arbeit noch vor Amerika liegt. Aber er hat ganz klar gesagt, es ist der größte Moment Amerikas. Amerika ist zurück. Das goldene Zeitalter Amerikas ist hier. Dementsprechend war es natürlich mehr eine Wahlkampfrede, als jetzt dieser Moment, der Amerika nach 250 Jahren manifestieren soll.
Sie haben eben schon gesagt, es war eine Rede von Trump über Trump, dass er wenig Wert darauf legt, als ein Präsident aufzutreten, der eine Nation eint und versöhnt. Das kennen wir schon. Wie haben Sie das gestern zum Unabhängigkeitstag wahrgenommen? War da nicht zumindest hier und da mal etwas drin, was das Land zusammenbringen könnte?
Natürlich war es drin. Und ich glaube, es gab einige tolle Momente, wo zum Beispiel Donald Trump einen 107 Jahre alten Veteran auf die Bühne geholt hat, der in unterschiedlichen Kriegen für Amerika und, wie Trump natürlich auch gesagt hat, für die Demokratie und die Freiheit gegen Nazi-Deutschland damals gekämpft hat. Er hat unterschiedliche Leute immer wieder auch in den Fokus genommen. Auch die Crew von der NASA, die gerade das Unmögliche möglich gemacht hat. Das waren tolle patriotische Momente. Aber dann hat er natürlich auch wieder sich selbst nachgegeben und ist seinem Instinkt gefolgt und hat das Ganze politisiert und hat gesagt, erstens, naja, ich stehe hier als ein Präsident quasi in seiner dritten Amtszeit, obwohl mir die natürlich so niemals angerechnet wurde. Er spielt natürlich auf 2020 an, als er die Wahl verloren hatte, um dem natürlich dann zu folgen und zu sagen, aber darüber will ich nicht sprechen, weil ich will ja hier keine Kontroverse lostreten. Und dann spricht er natürlich auch über den Kommunismus, was natürlich auch ein wesentliches Kapitel war. Der Kalte Krieg, Krieg mit der Sowjetunion damals. Aber er bezieht das natürlich auf heute und versucht auch dort wieder einen Konflikt zu machen. Und das ist natürlich auch im Kontext des Wahlkampfs rund um den 3. November die Kongresswahlen zu betrachten, dass er sagt, wir haben einen Bürgermeister in New York, der ein Kommunist oder zumindest ein Sozialist ist mit Zoran Mamdani. Die Demokraten sind jetzt dabei, eben auch wieder einige, naja, kommunistische Sozialisten zu nominieren. Und so will er natürlich ganz klar den Kurs machen und zu sagen, ich stehe für die amerikanischen Patrioten, noch nicht mal mehr für die Republikaner, aber wir sind die Patrioten und die anderen gehören einfach nicht dazu. Das ist die Spaltung von Trumps, die im Wahlkampf immer effektiv war, die aber nicht, glaube ich, das Rezept ist, wie man Amerika an diesem 4. Juli zusammenbringen kann.
Wir schauen heute am Tag danach die Reaktionen auf diese Rede, diese Feierlichkeiten aus in den US-Medien.
Natürlich sprechen alle über Trump und viele sprechen auch über teilweise groteske Aussagen. Ich meine, es gab ja diesen Moment, wo erst nicht klar war, würde diese Rede stattfinden. Und dann kam Sean Hannity. Sean Hannity ist einer der großen Fox News Moderatoren, also einer dieser konservativen Fernsehsender. Und er sagte, ich stand hier mit Donald Trump. Und er hat gesagt, er will auf jeden Fall sprechen. Er sagte, damals in der Normandie-Landung, als der Zweite Weltkrieg im Endeffekt dann auch von den Alliierten entschieden wurde, damals war auch schlechtes Wetter, aber unsere Truppen sind dennoch in der Normandie gelandet. Insofern, wenn die das damals geschafft haben, dann schaffen wir das heute auch. Insofern diese Gleichsetzung, das sind so Aspekte, die hier auf Social Media laufen, wo auch gesagt wird, wie grotesk ist dieser Vergleich und dass sich Trump dort quasi in die Marines einrahmt und natürlich auch mit denen gleichsetzt, die damals eben auch Nazi-Deutschland überwunden haben. Das ist ja eigentlich die große amerikanische Geschichte. Dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten, des Erfindergeistes, die sich immer wieder selber revolutionieren und sich selber übertreffen, wo, glaube ich, auch die ganze Welt nach Amerika schaut und sagt, unfassbar, was dieses Land immer wieder in der Lage ist zu tun, dass sie sich niemals mit sich selber auch abfinden oder auch genug sind, sondern es muss immer, immer weitergehen. Und ich glaube, das hätte man in dieser Rede auch adressieren können. Und dann wirkte die Rede einfach auch klein und petty. Das, was man sagt, dass Trump einfach mehr oder weniger über sich selber gesprochen hat und rechtfertigen wollte, warum all das, was er tut, eben auch das Richtige ist. Und da würde ich argumentieren, hat er diesen Moment nicht getroffen.
Eindrücke von Politikberater Julius Vandela, der den Abschluss der 250-Jahr-Feier in Washington miterlebt hat. Hamburg will mit einer Bundesratsinitiative Vereinfachungen beim Datenschutz durchsetzen. Bei länderübergreifenden Projekten sind Forschungseinrichtungen und Unternehmen bisher mit viel Bürokratie und Doppelbefassung konfrontiert, so die Begründung. Mehr dazu von Frauke Reinig.
Der Schutz persönlicher Daten hat in Deutschland zu Recht einen hohen Stellenwert, sagt Hamburgs Justizsenatorin Anna Galliner.
Gleichzeitig können die Strukturen manchmal zu unnötigem Aufwand führen und auch Innovation ausbremsen.
In jedem Bundesland gibt es nämlich eigene Datenschutzbeauftragte. Will also zum Beispiel eine Hamburger Universität mit Unis in Bayern und Niedersachsen zusammenarbeiten bei einem Forschungsprojekt mit viel Datenmaterial, müssen bisher die Aufsichtsbehörden aller drei Länder bemüht werden. Das soll sich ändern, sagt Galliner.
Hin zu einheitlichen Regeln und einem Ansprechpartner, weg von doppelten Prüfungen. Das ist ein wichtiger Beitrag zum Bürokratieabbau und wir verbessern die Akzeptanz der wichtigen datenschutzrechtlichen Regeln.
Künftig soll dann also nur noch eine Datenschutzbehörde Ansprechpartner für übergreifende Projekte sein, auch für Unternehmen. Außerdem soll gelten, wenn eine Landesbehörde ein Verfahren, etwa eine neue Software für Behörden, geprüft hat, gilt die Entscheidung für alle. Die Landesdatenschutzbeauftragten unterstützen die Hamburger Initiative. Kommenden Freitag berät der Bundesrat darüber.
Aus Hamburg, Frauke Reinig. Und damit jetzt zum Sport mit Lars Bente. Und der schaut zunächst nach Barcelona.
Ja, denn dort sorgt ja aktuell die Tour de France für großen Menschenandrang an den Straßenrändern. Gestern zum Start der Rundfahrt, da gab es in der katalanischen Stadt ja das Mannschaftszeitfahren. Ja, und vor einer guten Stunde ist in Barcelona auch die zweite Etappe zu Ende gegangen. Und welcher Radprofi am schnellsten war, das weiß unser Reporter vor Ort, Holger Geska.
Was für eine Machtdemonstration des Teams von Tadej Pogacar. Der Superstar aus Slowenien konnte den Etappensieg in Barcelona sogar seinem jungen Teamkollegen Isaac del Toro schenken. Der Mexikaner feierte bei seiner zweiten Tour de France-Etappe den ersten Tageserfolg vor Tadej Pogacar und dem Olympiasieger von Paris, Remco Evenepoel aus Belgien. Allerdings reichte Jonas Vingegaard aus Dänemark der vierte Platz, um sein gelbes Trikot erfolgreich zu verteidigen. Er liegt jetzt 6 Sekunden vor Tadej Pogacar. Im Windschatten dieser Stars hielt sich auch Florian Lipowitz mit in der 16-köpfigen ersten Gruppe. Damit verteidigte er seinen 8. Platz in der Gesamtwertung. Aber ein anderer Deutscher wurde zur Siegerehrung gerufen. Felix Engelhardt wurde nach einer langen Flucht über insgesamt 135 Kilometer von der Jury als kämpferischster Fahrer dieses Tages gewählt.
Ja, und wir verdoppeln jetzt die Anzahl der Reifen an den Sportgeräten, denn es geht um die Formel 1. Die war an diesem Wochenende im englischen Silverstone zu Gast und die Einzeiten zum heutigen Rennen hat jetzt Achim Scheu.
Das Duell in Silverstone war das der beiden Mercedes gegen Ferrari. Beim Start die Roten schneller. Kimi Antonelli musste seine Führung schnell abgeben. Viele Führungswechsel auf den 52 Runden. Mit dem am Ende perfekten Rennverlauf für Charles Leclerc im Ferrari. Sieg für den Monegassen. Der erste seit 2024 vor George Russell im Mercedes und Lewis Hamilton im zweiten Ferrari. Der WM-führende Kimi Antonelli schaffte es mit technischen Problemen gerade noch so ins Ziel, kam aber nicht in die Top 10. Die Zieldurchfahrt des Fahrerfelds am Ende sogar hinter dem Safety Car, weil Max Verstappen im Red Bull 4 Runden vor dem Ende ins Kiesbett rutschte, sein Auto im Gefahrenbereich erst weggeräumt werden musste. Nico Hülkenberg musste seinen Audi nach 38 Runden abstellen, wieder keine Punkte nach technischen Problemen für den Deutschen.
Ja, wir bleiben in England, jetzt geht's aber nach London, genauer nach Wimbledon, zum legendären Grand Slam Tennisturnier, bei dem ein Deutscher ja gerade eine Premiere erlebt. Jan-Lennard Struff, der steht in Wimbledon zum ersten Mal in einem Achtelfinale und das mit 36 Jahren. Ina Kast ist unsere Reporterin live vor Ort. Ja, wie schlägt sich Struff denn bisher bei diesem besonderen Match gegen den Polen Hukacz?
Ja, das ist schon ganz ordentlich, was er zeigt bislang. Aber das Problem ist, dass er den ersten Satz verloren hat mit 3-6 nach nur einer halben Stunde Spielzeit. Das liegt daran, dass Struff den ersten Satz da einen Break kassiert hatte sehr früh und dann diesem Rückstand hinterhergelaufen ist. Und es ist brutal, wie der Pole aufgeschlagen hat im ersten Satz. 83% der ersten Aufschläge waren im Feld. Struff selbst hatte nur knapp über 50% im Feld. Und die beiden, die sind eben sehr unterschiedlich in der Spielweise. Und dann kommt es auf solche Sachen an, wenn die Prozentzahlen da so auseinanderklaffen. Beide sind ja knapp 2 Meter groß. Beide kommen eher über die Kraft. Also ziemlich ähnlich zu dir, Lars.
Vielen Dank. Ja, vielleicht wird es ja bei mir auch noch was mit dem Achtelfinale Wimbledon. Ich müsste nur mit Tennis anfangen.
Ja, einer, müssen wir ja spielen.
Der auf jeden Fall nicht so überraschend im Achtelfinale steht, ist ja Alexander Zverev. Der Hamburger ist morgen dran. Wie läuft es denn bisher für ihn? Also wird da morgen eventuell ein Stolperstein auf ihn warten?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also dieser Jiří Lehečka, der kann zweifellos Tennis spielen und das Spiel auf Rasen hier liegt ihm auch, aber der wandelt immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Es gibt Turniere, da spielt er überragend und dann fragt man sich aber manchmal, was spielt er denn jetzt wieder zusammen? Und Zverev, so wie er hier auftritt, mit einem Selbstverständnis, mit einer Ruhe auch, also der meckert ja kaum noch, der regt sich kaum noch über irgendwelche Dinge aus, auch Freudenausbrüche kommen da fast gar nicht mehr, der wirkt so bei sich und so ruhig. Ich glaube, dass er auch diese Hürde meistern wird. Ich habe eher ein bisschen Sorge, wenn es dann so kommt, wie alle das prognostizieren, dass im Viertelfinale Taylor Fritz aus den USA drohen könnte. Denn der US-Amerikaner ist ja bekanntlich der Angstgegner von Alexander Zverev. Das würde sicherlich was in seinem Kopf machen, wenn er wüsste, Fritz steht auf der anderen Seite. Aber so weit sind wir nicht. Wir dürfen jetzt auch nicht arrogant sein mit der deutschen Sicht. Erstmal muss er die Aufgabe morgen meistern und ich glaube, das wird er schaffen. Gibt übrigens noch eine gute Nachricht vom deutschen Doppel Kevin Krawitz und Tim Pütz. Die beiden sind vorhin schon ins Viertelfinale hier gekommen von Wimbledon. Vor 3 Jahren waren sie schon mal im Halbfinale. Das können sie also jetzt nochmal schaffen bei der diesjährigen Ausgabe.
Ina, ganz kurz noch. Ich weiß, wir haben dich wegen Tennis nach London geschickt, aber sieht man viele Engländer auch mit Fußballtrikots da gerade?
Ja, tatsächlich kommen einige doch im Fußballtrikot auf dem Weg hierher zur Anlage. Heute Vormittag habe ich schon einige gesehen. Die Pubs haben ja heute Nacht hier auch geöffnet, dürfen bis 5 Uhr morgens Ortszeit offen sein. Hier ist alles kombiniert mit Formel 1 und Tennis und Fußball, alle im Sportfieber.
Ja, vielen Dank. Ina Kast live aus Wimbledon. Ja, denn um 2 Uhr bekommt es ja dann die englische Fußballnationalmannschaft mit dem Co-Gastgeber Mexiko bei der Fußball-WM zu tun, das Achtelfinale. Und ab 22 Uhr schon trifft Rekordweltmeister Brasilien auf die Norweger um Superstar Erling Haaland.
Soweit der Sport mit Lars Bente. Und das waren die Themen des Tages an diesem Sonntag, dem 5. Juli. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche.